Guten Morgen. So, wir waren im Abschnitt über die Existenz der Smithschen Normalform. Also wir hatten Matrizen über einem Hauptidealring angeschaut und da haben wir dann zusätzlich zu den zwei erlaubten Zeilenoperationen, elementaren Zeilenoperationen, die wir letztes Semester schon hatten, hatten wir so eine dritte, die simultane Ersetzung von zwei Zeilen beinhaltet. Und dann haben wir genau die entsprechenden Spaltenoperationen angeschaut, die haben wir ja letztes Semester gar nicht angeschaut. Und dann hatten wir gesehen, diese Operationen sind alle umkehrbar und sie verändern die Determinante nur um einen Faktor, der eine Einheit ist. Ja? Und jetzt genauso wie im letzten Semester, als wir nur die Zeilenoperationen hatten, nur zwei von denen, da hatten wir letztes Semester schon eine Äquivalenzrelation definiert. Wir hatten gesagt, zwei Matrizen sind äquivalent, wenn sie durch endlich viele solche Zeilenoperationen ineinander übergeführt werden können. Das war dann tatsächlich eine Äquivalenzrelation, die war symmetrisch, weil die Zeilenoperationen umkehrbar sind. Die war natürlich reflexiv, weil ich kann ja durch null Zeilenoperationen jede Matrix in sich selber überführen. Und die war transitiv natürlich. Und genau dasselbe machen wir hier auch, aber eben mit diesen neuen Operationen, die jetzt mehr Möglichkeiten bieten. Und wir sind eben nicht mehr über einem Körper, sondern über einem Hauptidealring jetzt, allgemeiner. So, wir führen eine Äquivalenzrelation. Die nehmen wir wieder Schlange natürlich, aber das ist nicht dieselbe. Auf A hoch M Kreuz N ein, M Kreuz N Matrizen durch A war der Hauptidealring. Und ich sage, zwei Matrizen sollen äquivalent sein, genau dann, wenn M, oder ja, ist es egal wie rum, wenn N geht aus M durch obige, ja, und die obige sind natürlich die von letzter Woche, Zeilen und Spaltenoperationen hervor. Ja, durch endlich viele, ja, die ich hintereinander ausführe, klar. Gut. Natürlich jetzt eine Warnung, dass das nicht dasselbe ist wie letztes Semester. Warnung. Ja, da kommen dann die Leute in Vorteil, die eh schon vergessen haben, was letztes Semester los war. Für die anderen ist die Warnung. Dies ist eine andere Äquivalenzrelation als die in Paragraph 5.2 betrachtete. Und dort hatten wir einfach gesagt, Äquivalenz von Matrizen und vielleicht sollen wir jetzt, hätten wir damals vielleicht Zeilenäquivalenz gesagt, dann könnte man es weniger verwechseln, also welche man auch die Zeilenäquivalenz nennt. Und hier haben wir jetzt Zeilenspaltenäquivalenz. Also es handelt sich hier um die so Zeilenspaltenäquivalenz. Aber ich werde nur noch Äquivalenz sagen meistens, weil ich ja die andere Relation im Moment gar nicht brauche. Und die andere war ja auch nur definiert für Matrizen über Körpern. Hätte man natürlich damals auch ein bisschen allgemeiner machen können, haben wir aber nicht gebraucht. Gut, dann 17.1.2. Jetzt kommt die Definition der Smithschen Normalform. 17.1.2, das war 17.1.2, Entschuldigung, das war 17.1.2 und jetzt kommt 17.1. Nee, das war tatsächlich 17.1.1, weil das andere war einfach so ein Fülltext ohne Nummer. Ja, genau. Und jetzt kommt tatsächlich 17.1.2, Definition. Sein M und N aus N0 und eine Matrix, die nenne ich schon S für Smith, eine Matrix S in A hoch M Kreuz N befindet sich in Smithsche Normalform. Wenn Folgendes gilt, ja, und das schaut jetzt erstmal kompliziert aus, aber ist es nachher nicht, ja. Und zwar, ich nehme erstmal, L soll das Minimum von M und N sein, ja. Die Matrix kann ja rechteckig, also wenn sie quadratisch ist, dann ist L einfach die Anzahl der Zeilen und der Spalten. Aber die Matrix könnte ja rechteckig sein und nicht quadratisch. Und dann nehme ich das Kleinere, also die Zeilenanzahl, wenn die kleiner ist als die Spaltenanzahl und sonst die Spaltenanzahl. Also L ist das Kleinere der beiden. Und dann will ich, dass es Alpha 1 bis Alpha L gibt, so Exponentenfamilie. Eine Exponentenfamilie. Oder wir hatten dann noch eingeführt dieses Symbol unendlich. Da hatten wir dann gesagt, PA hoch unendlich, das soll 0 sein, weil wir sonst, ja, die 0 ist ja im Hauptidealring auch ein Primelement, was aber niemals von der Form PA hoch irgendwas ist, es sei denn PA hoch unendlich. Ja? Gut, und weil im PA ist das Nullelement ja nicht mit drin, gut. Okay, PA war diese Menge der ausgezeichneten Primelemente. Der ganze Begriff hängt natürlich von der Wahl von PA jetzt ab, das ist klar. Ja. Aber meistens ist eh klar, was man für PA wählt. Im Ring der ganzen Zahlen wählt man für PZ, wählt man die Primzahlen normalerweise und dann gibt es ja da keine Ambiguität. Gut, okay, wenn es diese Tupel gibt, diese Exponentenfamilien oder verallgemeinerte Exponentenfamilien, weil wir auch unendlich zulassen, so dass Alpha 1 kleiner gleich Alpha 2 und das war so eine Halbordnung, das war eine Halbordnung auf diesen Exponententupeln, die wir in 16.4.21 definiert haben und die war punktweise einfach definiert und jetzt soll das S folgende Gestalt haben. So, S soll von folgender Gestalt sein und jetzt kommt es eigentlich erst, was das Ganze soll. Also, da müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Falls M größer gleich N ist, also falls es mindestens so viele Zeilen wie Spalten gibt, dann habe ich ja da oben so einen quadratischen Teil. Also da unten sind irgendwelche Nullzeilen, das können auch Null Nullzeilen sein, wenn M gleich N ist. Aber sonst sind es also es sind m-n-Nullzeilen halt hier, m-n-Nullzeilen. Und dann ist hier noch eine m-n. Und das ist eine n-kreuz-n-Matrix, das ist so eine quadratische Matrix hier. Und diese quadratische Untermatrix, die soll eine Diagonalmatrix sein. Und auf den Diagonaleinträgen sollen die PA hoch Alpha I stehen. Und der andere Fall ist analog. Der andere Fall, dass es mindestens so viele, das war jetzt der Fall, dass eigentlich, vielleicht sollte ich das noch ein bisschen länger machen hier. Also das war der Fall, dass die mindestens so hoch wie breit ist. Machen wir es noch ein bisschen höher. So, und der andere Fall, beziehungsweise der andere Fall ist, dass sie mindestens so breit wie hoch ist. Dann habe ich hier ein paar Nullspalten und hier habe ich eine quadratische Matrix. Das wäre dann der Fall, dass m kleiner gleich n ist. Also hier hatte ich eine m kreuz m Matrix jetzt in dem Fall. Aber L ist ja immer das Minimum. Also ich kann da hier Alpha L schreiben, weil in dem Fall ist ja L gleich N und in dem Fall ist L gleich M. Also kann ich in beiden Fällen L schreiben. Und ich habe hier wieder so eine Diagonalmatrix. Ja? Wobei, PA hoch unendlich gleich 0 ist. Ja? So, was soll der ganze Kram? Die Grundidee ist irgendwie, dass man will, also man hat rechteckige Matrizen und man will gerne was in Diagonalgestalt, aber bei rechteckigen geht das natürlich nicht. Naja, dann ist irgendwie klar, was man macht. Die Diagonale hört halt hier auf, beziehungsweise in dem Fall hört sie halt da auf. Ja. Also das würde wohl jeder so machen. Also man will diese Diagonalgestalt und dann will man an die Diagonalelemente stellt man die Bedingung, unter anderem, dass jedes das nächste teilt. Ja, warum ist das hier so? Ja, wann teilt denn das PA hoch Alpha 1 das PA hoch Alpha 2? Das haben wir ja schon mal gelernt. Das ist genau dann, wenn Alpha 1 kleiner gleich Alpha 2 ist. Ja? Wenn das Exponentenfamilie hier punktweise größer gleich ist als das. Ja? Das haben wir schon mal gehabt. Das liegt so an der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung und so. Genau, also das haben wir auf jeden Fall schon gehabt. Das P hoch Alpha 1 teilt das P hoch Alpha 2. Genau dann, wenn Alpha 1 kleiner gleich Alpha 2 ist. Das heißt, ich stelle die Bedingung unter anderem, dass jedes Diagonalelement hier das nächste immer teilt. Das erste teilt das zweite das dritte und so weiter. Und dann fällt ja noch auf, also Nullen dürfen auch dastehen, weil ja diese Tupel auch unendlich sein dürfen. Also Nullen dürfen auch stehen, aber die Nullen müssen also ganz hinten sein. Die Nullen müssen, wenn es welche gibt hier auf dieser Diagonale, dann müssen die ganz unten sein. Ja? Ja, weil unendlich kann ja nur dann also am Schluss auftauchen. Ja, im Extremfall könnte natürlich das auch schon unendlich sein, dann wären hier lauter Nullen. Genau. Also die Null ist auch okay, also ich kann, aber ich kann eben nicht jedes Element so darstellen. Ja? Wenn Sie denken an den Ring, wenn A gleich Z ist und PZ, wie man es immer macht, sind die Primzahlen. Was können Sie dann nur darstellen? Was können diese PA hoch Alphas sein? Diese P hoch Alphas sind einfach Produkte von Primzahlen oder Null, ja, weil unendlich darf auch vorkommen. Das heißt, es sind Produkte von Primzahlen oder es ist Null und das leere Produkt ist auch okay, wenn Alpha das Nulltupel ist. Das heißt, Sie kriegen alle nicht negativen Zahlen in dem Fall. Ja. Die PA hoch Alphas wären in dem Fall alle nicht negativen Zahlen. Genau. Und im Polynomfall, wenn ich Polynome über einem Körper in einer Variablen habe, dann habe ich ja hier immer die normierten Polynome genommen, die normierten irreduziblen Polynome. Und dann sieht man schon, dass ich hier alle normierten Polynome einfach kreieren kann. Ja? Ich meine, jedes Polynom hat ja eine Primfaktorzerlegung. Allgemein, das sollte ich gar nicht jetzt im Spezialfall machen, wenn A ein Hauptidealring ist. Wenn A ein Hauptidealring ist, dann kann ich ja jedes Element A in A kann ich schreiben als eine Einheit mal ein PA hoch Alpha. Ja. Eigentlich ging das nur für die Elemente A ungleich 0, aber weil wir als Alpha jetzt auch unendlich zulassen, geht das dann für alle Elemente. Ich kann also alle Elemente A so schreiben als eine Einheit mal ein PA hoch Alpha. Aber diese Einheit ist eben nicht erlaubt. Die ist nicht erlaubt hier. Und der einzige Grund, warum ich die nicht erlaube, ist, weil ich später die Eindeutigkeit der Smission-Normalform haben will. Und wenn ich hier die Einheit auch noch erlaube, dann könnte ich einfach sagen, das sind einfach irgendwelche Elemente, wo immer das eine das nächste teilt. Aber dann hätte ich nicht die Eindeutigkeit am Schluss, sondern ich hätte nur so eine schwache Eindeutigkeit bis auf Einheiten. Und weil ich wirklich die Eindeutigkeit haben will, weil das technisch besser ist, habe ich hier nur erlaubt, dass hier PA hoch Alpha stehen. Ja? Gut. Okay. Okay. Und jetzt beweise ich, dass es zu jeder Matrix eine dazu Äquivalente gibt, also eine, die ich durch meine Zeilen- und Spaltenoperationen daraus erzeugen kann, die in Smithscher Normalform ist. Ja? Zu jeder Matrix über einem Hauptidealring gibt es eine dazugehörige Matrix in Smithscher Normalform. So, okay. N kongruent zu N, genau. So. Okay. So. Ah ja, das beweise ich, habe ich gesagt, aber ich beweise es noch nicht sofort. Ich brauche ein paar Lemmata, aber ich formuliere schon mal den Satz. Zu jeder Matrix M aus A hoch M Kreuz N gibt es eine Matrix S aus A hoch M Kreuz N in Smithscher Normalform, mit M Schlange S. Okay? Wir können ja vielleicht mal einen Spezialfall anschauen. Wenn A einfach ein Körper ist, das ist ein langweiliger Fall eines Hauptidealrings. Wenn A sogar ein Körper ist, was ist dann PA? Es gibt nur ein Primelement, es gibt nur die Null. Alles andere sind ja Einheiten, damit keine Primelemente. Oh, ja, genau. So, also PA ist leer. Okay. Das heißt, diese PA hoch Alphas können nur 1 oder 0 sein. Okay. Die dürfen nur 1 oder 0 sein. Wenn ich jetzt so eine Matrix A habe, dann kann ich die ja nach dem ersten Semester mit den ersten beiden Zeilenoperationen in reduzierte Stufenform bringen. Also die ist zu irgendwas in reduzierter Stufenform äquivalent, sogar zeilenäquivalent, nicht nur zeilenspaltenäquivalent, ja. Irgendwie sowas. Hier steht irgendwas, hier steht irgendwas, hier steht irgendwas, hier steht irgendwas. So ähnlich schaut es dann immer aus. Und das war jetzt natürlich ein Beispiel, wo es 4 Stufen gibt. Im Allgemeinen kann es mehr geben oder weniger. Gut, und dann kann ich doch jetzt, wenn ich jetzt auch noch die Zeilenoperationen habe, wenn ich auch noch die Spaltenoperationen habe, dann kann ich doch jetzt 2 Spalten immer vertauschen. Dann kann ich das doch so machen, dass diese Spalte gleich hinter der ersten kommt und die dann gleich als nächstes und so weiter. Dann habe ich doch hier 1, 1, 1, 1 und da unten kommen vielleicht, also irgendwo hört es dann mit den Einsen auf. Hier hatte ich ja 4 Einsen, genau, und da drüber waren ja die Nullen. Und daneben ist jetzt irgendwas und darunter sind aber auch nur noch die Nullen. Ja? So, in die Form kann ich es doch bringen. Und dann kann ich doch mit weiteren Zeilenoperationen, kann ich doch mit diesen Einsen hier alles, was hier steht, zu Null machen. Ist auch klar, ja. Mit dieser Eins kann ich alles, was hier steht, zu Null machen, mit der alles, was hier steht, indem ich immer ein Vielfaches von einem dieser Spalten zu diesen Spalten addiere. Und im Endeffekt kriege ich dann hier natürlich lauter Nullen. Ja? Und was habe ich dann? Ich habe dann sicherlich eine smische Normalform. Da auf der Diagonalen oder auf dieser Pseudodiagonalen stehen Einsen und danach lauter Nullen. Das heißt, da steht erstmal PA hoch leere Menge, PA hoch, PA hoch das einzige leere Tupel, PA hoch das leere Tupel, PA hoch die leere Familie und so weiter. Und irgendwann steht dann PA hoch unendlich immer. Das heißt, in diesem Spezialfall, dass A ein Körper ist, da haben wir das eigentlich schon bewiesen. Da ist es aber auch nicht interessant. Man kann sich vorstellen, dass das ganz langweilig ist hier. Okay? Aber bei einem Hauptidealring wird es viel spannender. Gut, und jetzt müssen wir es beweisen für einen Hauptidealring. Aber der Beweis kommt später, wir brauchen erst ein paar Lemmata. Und vor allem mache ich erstmal ein Beispiel. 17.1.4 Beispiel. Nehmen wir die Matrix 2, 1, minus 3, minus 1. 1, minus 1, minus 3, 1. Und 4, minus 4, 0, 16. Das ist eine 3 Kreuz 4 Matrix über dem Ring der ganzen Zahlen Z. Also mein Hauptidealring ist Z. Ich nehme natürlich für meine Menge PZ, nämlich die Menge der Primzahlen, das schreibe ich gar nicht hin. Gut, und jetzt will ich das durch meine Operationen überführen in Zeilen, in smische Normalform. Gut, die erste Idee ist, dass ich die 1 da, die, wenn die vielleicht links oben stehen würde, wäre nicht schlecht, ne? Die Einsen links oben, das wäre nicht schlecht. Das heißt, ich vertausche mal die erste und zweite Spalte, das darf ich ja, das ist eine abgeleitete Zahlenoperation, die ich simulieren kann mit den ersten beiden elementaren Zahlenoperationen. Gut, dann habe ich 1 minus 1 minus 3, 1, 2, 1 minus 3 minus 1, 4 minus 4, 0, 16. Warum ist es so toll, wenn die 1 hier steht? Weil die 1 teilt natürlich jede andere Zahl. Gut, und dann, eigentlich will ich ja so eine Diagonalform, dann mache ich hier mal, mit dieser 1 kann ich ja hier Nullen machen, also ich kann da drunter die Nullen machen, das kennen Sie ja aus dem ersten Semester, da haben wir ja die ganze Zeit so Zeug gemacht, also Z2 wird ersetzt durch Z2 minus 2 mal Z1, und dann wird Z3 ersetzt durch Z3 minus 4 mal Z1. Und dann habe ich hier 1, 0, 0, minus 1, minus 3, 1, 3, 3, minus 3, 0, 0, 12, 12. Gut, dann mache ich jetzt, was wir natürlich letztes Semester nicht machen konnten. Ich kann mit der 1 natürlich auch hier Nullen erzeugen, weil ich ja natürlich auch die Spaltenoperationen habe. Also, die zweite Spalte wird zur zweiten plus der ersten, die dritte wird zur dritten plus 3 mal der ersten und zur vierten, von der vierten ziehe ich die erste einfach ab. Und ich kriege dann 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, minus 3, 0, 12, 12. Gut. Okay, dann, dann würde ich gern, mit dieser 3 kann ich natürlich diese beiden Dinger da erledigen. Das heißt, ich habe hier 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 12, 12. Und da habe ich von der dritten Spalte die zweite abgezogen und von der vierten habe ich die zweite addiert. Jetzt ziehe ich die dritte Spalte von der vierten ab, um da hinten dann noch eine 0 zu kriegen. So, und das ist meine Matrix in smithsche Normalform. Die 1 teilt die 3, die 3 teilt die 12, das sind alles natürliche Zahlen größer gleich 0. Die kann ich also mit Primfaktorzerlegung ohne Einheit, also ohne Vorzeichen, hinschreiben. Das ist smithsche Normalform. Also M ist äquivalent zu S und S ist in smithscher Normalform. Wir werden eben später lernen, natürlich können Sie ganz anders zu dieser smithschen Normalform kommen, aber Sie können tatsächlich nicht zu einer anderen smithschen Normalform kommen, das lernen wir eben später. Die ist eindeutig, ja? Egal wie Sie es machen, es gibt viele Wege dahin, aber Sie kommen immer zum selben Ding am Schluss. Okay? Gut. B. So war es ja auch im ersten Semester mit der reduzierten Stufenform, die war auch eindeutig. Ja? Gut. B. Ich starte mit der Matrix 3, 3, 7, minus 2, 5, 2, 2, 0, minus 2. Gut, wahrscheinlich, okay, wie machen wir das? Ich habe mich dazu entschlossen, von der ersten Zeile die dritte abzuziehen, damit ich hier eine 1 produzieren kann. Und dann zur zweiten zähle ich die dritte dazu, damit ich hier eine 0 produzieren kann. Okay, und wenn ich dann hier die 0 habe, dann, dann habe ich ja hier 0, 5, 0 sogar. Und dann habe ich mich entschieden, von der dritten Zeile die zweimal die erste, die neue erste natürlich schon abzuziehen, sehen wir dann. Das sehen wir dann, wenn ich erstmal die neue erste hinschreibe. Die neue erste Zeile ist nämlich 139, die neue zweite ist 050, wie ich schon gesagt habe. Und von der dritten will ich dann zweimal die neue erste natürlich dazu zählen. Abziehen, sodass ich eben hier dann auch die 0 kriege, genau. Dann kriege ich hier 0, minus 6 und hier minus 20. Okay. Dann ist, glaube ich, würde jeder wahrscheinlich so machen, dass ich erstmal diese 3 und 9 hier mit dieser 1 entferne. Also die zweite, von der zweiten Spalte ziehe ich dreimal die erste ab. Und vom dritten ziehe ich neunmal die erste ab. Dann habe ich hier 1, 0, 0. Sonst ändert sich hier erstmal nichts. Und dann habe ich gedacht, ich addiere die dritte Zeile zur zweiten, damit ich da eine minus 1 kriege. Die minus 1 ist fast schon so gut wie eine 1. Hier 0 minus 1 minus 20. Okay, und dann die dritte Zeile, da habe ich mal gedacht, ich nehme die Minus, ich multipliziere die mit der Einheit minus 1, das darf ich ja. Einfach um das Minus mir zu ersparen hier. So. Gut, jetzt kann ich natürlich die zweite Zeile 6 mal zur dritten addieren, damit ich Richtung Diagonalgestalt komme. Also 6 mal die zweite Zeile zur dritten addieren. Dann haben wir hier 0 minus 1 minus 20 und hier 0, 0, 140, stimmt's? Nee. Rechnet natürlich Genau, 120 wird hier abgezogen, das heißt 100 minus 100 hier, genau. Und dann habe ich gedacht, ich mache noch die zweite, ist minus 1 mal die zweite. Die zweite wird zum Minus der zweiten, dann kann ich mir diese Vorzeichen hier sparen. So, gut. Und dann addiere ich zur dritten Spalte, oder ich ziehe 20 mal die zweite ab. Ja, das würde wohl auch jeder so machen. Und die letzte Zeile oder Spalte, ist eigentlich egal, die letzte Spalte wird zum Minus der letzten Spalte. Und dann habe ich 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 100. Ja, die 1 teilt die 1, die 1 teilt die 100 und alles sind nicht negative Zahlen. Ja? Das Exponenten, die Exponentenfamilie hier wäre hier die konstante Nullfamilie, hier die konstante Nullfamilie und das wäre 10 ist 2, mal, 2 hoch 2 mal 5 hoch 2, dementsprechend hätten Sie da auch eine Exponentenfamilie, die 2 mal den Wert 2 hat. Genau. Gut. Okay, das ist meine smithsche Normalform. Okay, machen wir noch ein Beispiel mit Polynomring über einem Körper. Unser zweiter Lieblingsring. Der wird dann später sogar unser wichtigster Ring werden. Gut, machen wir noch ein Beispiel Polynomring über einem Körper. Ich starte mit folgender Matrix. 1 minus x Quadrat, 1 minus x. 1 minus x, 1 plus x, 1 plus x Quadrat, plus x hoch 3, 1 plus x. Das ist eine Matrix mit zwei Zeilen, mit drei Zeilen und zwei Spalten. Und welchen Körper Sie nehmen, ist mir jetzt egal. Im Allgemeinen kann das schon was einen Unterschied machen, aber hier ist mir jetzt egal. Hier wird es keinen Unterschied machen. Also, was mache ich? Ich will, ja, ich dachte, ich vertausche mal die erste und zweite Spalte, weil es wahrscheinlich besser ist, wenn ich hier das 1 plus x hier habe. Das hat immerhin kleineren Grad als das 1 minus x Quadrat. Und dann, da gibt es mehr Chancen, dass es irgendwas teilt. Dann habe ich von der dritten Zeile die erste Zeile abgezogen, von der dritten Zeile die erste Zeile abgezogen. Das ist natürlich, damit ich hier eine 0 bekomme. Und wegen dieser Spaltenvertauscherei wird die 0 ja dann hier in Wirklichkeit stehen. Gell? Also von der dritten Zeile habe ich die erste Zeile abgezogen. Und von der zweiten habe ich... Auch hier wollte ich die 0 haben, die dann später hier stehen wird natürlich. Und da habe ich mir überlegt, ich kann von der zweiten abziehen, x² plus 1 mal die erste. Ja? Weil wenn Sie x² plus 1 mal 1 plus x nehmen, rechnen Sie es aus, dann kommt natürlich genau das daraus. So. Und deshalb komme ich hier auf 1 plus x 0, 0. Und jetzt muss man einfach nachrechnen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Ich will natürlich die dritte, dieses x hoch 4 minus x, ziehe ich ab x Quadrat plus x plus 1 mal das da. Muss man sich natürlich überlegen, dass das dann hier tatsächlich die 0 produziert. Ja? So, also die Idee ist, von der zweiten Zeile ziehe ich x² plus x plus 1 mal die dritte Zeile ab und so kriege ich hier eine 0 tatsächlich. Und dann vertausche ich zweite und dritte Zeile
Dann habe ich hier eins. Die erste bleibt ja einfach gleich, die schreibe ich ab. Und hier kriege ich dann, also die zweite Zeile wird zu 0,0, muss man nachrechnen. Und dann habe ich sie in die dritte Zeile runtergeschrieben. Und die dritte Zeile habe ich zur zweiten Zeile gemacht. So, dann addiere ich die zweite Zeile zur ersten. Genau. Dann kriege ich hier 1 plus x 0, 0. Das bleibt alles so. Und die zweite Zeile zur ersten addiert. Das hat den Vorteil, dass hier das x Quadrat weggeht. Dann wird hier der Grad wieder ein bisschen kleiner. Dann habe ich hier 1 minus x. Und das hier bleibt. Dann habe ich die zweite Spalte zur ersten addiert, damit hier das x auch noch weggeht. Also die erste Spalte wird zu s1 plus s2. Ja, da geht zwar einerseits das x hier dann weg, was gut ist, aber natürlich handle ich mir ein x² minus x ein. Aber das macht ja nichts, weil das kann jetzt steht ja hier die 1 und dann kann ich das ja wieder wegmachen. Das heißt, erstmal steht hier die 2, nicht die 1. Erstmal steht hier 2, deshalb habe ich die erste Zeile halbiert. In diesem Ring ist ja ein halb jetzt eine Einheit, ja? Ein halb ist eine Einheit, natürlich im Polynom. Ja, gut. Wenn 2 invertierbar ist, okay. Also jetzt brauche ich einen Körper, wo 1 plus 1 ungleich 0 ist. Ich habe wahrscheinlich einfach gedacht, der Körper sind die reellen Zahlen zum Beispiel. Ja? Gut, das hätte ich vielleicht hinschreiben sollen. Gut, und dann kann ich das wieder reparieren, was ich hier produziert habe, indem ich da minus 1 minus x mal die erste, s2 ist 1 minus x, s2 wird zu s2 plus 1 minus x mal s1. Also die zweite Spalte wird zur ersten addiert. Ich mache es jetzt einfach mal mit Kreide, ich lösche dann wieder weg. Also nach dem ersten Schritt, hätte ich vielleicht auch vorher schon machen können, nach diesem Schritt schaut es ja so aus, dann habe ich hier die erste Spalte halbiert, dann schaut es so aus. So, und jetzt die zweite Spalte, Quatsch. Ich hatte ja hier dieses x² minus x eben produziert. Und jetzt müsste ich jetzt habe ich gesagt, ich könnte ein Vielfaches der ersten Zeile hier abziehen. Okay, aber die zweite Spalte, die hatte ich zur ersten addiert. Okay, also langsam. Vielleicht, ich habe hier schon, nach dem ersten Schritt schaut es ja schon so aus, oder? Ich brauche einfach den dritten Schritt nicht, oder? Genau. Bei mir steht irgendwie ein dritter Schritt, aber das ist ein unerlaubter. Aber wenn ich den nicht mache, dann bin ich ja schon da. Okay. Jetzt habe ich die zweite Zeile mit 2 und das mit diesem 1,5 war ja, ja genau. Aber wenn ich hier mit 1,5 multipliziere, das sollte ich ja gar nicht machen, oder? Also das war ja Quatsch. So. Einfach so, oder? Jetzt stimmt's, oder? Also das mit diesem 1,5 war ja auch Quatsch. Da hätte ich ja hier die 1 zwar wieder gehabt, aber hier wäre ich ja hier hätte ich dann 1,5 minus x halbe gehabt. Das steht jetzt bei mir zumindest nicht da. Das heißt, das lassen wir jetzt mal. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, dann multipliziere ich die zweite Zeile mit 2. Und und ziehe dann x2 minus x mal die erste Zeile ab. Okay. Die zweite Zeile multipliziere ich mit 2 und dann ziehe ich von der zweiten Zeile x2 minus x mal die erste Zeile ab. Genau, dann kriege ich ja dort die 0. Dann kriege ich hier auf jeden Fall die 0, gerade so habe ich es gemacht. Und was passiert aber mit dem? Das wird mit 2 multipliziert und dann wird, also dann habe ich hier 2x² minus 2x und dann wird aber x² minus x mal das abgezogen, also minus x² minus x mal 1 minus x. Machen wir mal hier ein Plus draus, dann muss ich hier x minus 1 schreiben. Dann kriege ich hier x hoch 3 minus x Quadrat. Und dann kriege ich nochmal minus x Quadrat plus x. Das heißt, ich kriege hier x hoch 3 minus x. Gell? So, x hoch 3 minus x. Und hier 0, 0. Genau. Und dann, aber jetzt kann ich hier die 1 produzieren, weil jetzt kann ich hier mit 1/2 die erste Spalte, also die erste Spalte wird zu 1/2 mal der ersten Spalte, dann habe ich jetzt hier wirklich die 1. Ja, und dann kann ich mit dieser 1 kann ich natürlich da drüben hier eine 0 produzieren, ja. Also was muss ich da machen? Da muss ich zur zweiten Spalte, von der zweiten Spalte muss ich 1 minus x mal die erste Spalte abziehen. Genau. Und das ist meine smische Normalform. Okay? Das ist smische Normalform, weil alle Polynome hier sind normiert und das ist hier. Das teilt das, ja, und fertig, okay? Ich kann, wenn ich hier die Primfaktorzerlegung mache, egal was das ist, brauche ich keine Einheit. Und ja, es ist ein Smischer Normalform, ja. Die Primfaktorzerlegung könnte man natürlich hier machen, das ist x mal x² minus 1, das ist also x mal x plus 1 mal x minus 1. Da hat man also einen Exponententupel, was dreimal den Wert 1 annimmt. Okay. Und hier das wäre das nulle Exponententupel. Gut. Okay. Das waren jetzt die Beispiele. Jetzt kommen wir zum Beweis von der Existenz der smischen Normalform. Da brauchen wir ein paar Lemmata. Gut. Also, Beweis der Existenz. Müssen halt zeigen, sowas geht immer. Ja, wir haben jetzt einfach rumprobiert, wie kommen wir wahrscheinlich zur smischen Normalform mit unserer Heuristik, unserem Gefühl. Aber wir müssen, könnte ja sein, dass wir uns da im Kreis drehen oder so. Und dann müssen wir natürlich uns überlegen, könnten wir notfalls auf ein Rezept zurückgreifen, sodass wir immer wissen, wie man da hinkommt. Ja? Und dazu erstmal ein Lemma. Okay, und dieses Lemma, da betrachte ich nur mal 2 Kreuz 2 Matrizen. Und manche Einträge von denen sind A, B, C, D, G. Und ich setze mal voraus, dass G das Ideal erzeugt, was von A und B erzeugt ist. Ja? Das heißt natürlich, weil ich im Hauptideal, oder das heißt, daraus folgt natürlich, dass G ein GGT von A und B ist. Und weil ich im Hauptidealring bin, ist es auch eine Charakterisierung der GGTs von A und B, dass sie eben dieses Ideal, was von A und B erzeugt wird, erzeugen. Also es heißt, steht einfach da, G ist ein GGT von A und B. Nichts anderes steht eigentlich da, aber das ist eben schneller so hinzuschreiben. Ja, das ist das erzeugte Ideal, das ist auch das erzeugte Ideal. Und die Behauptung ist, dann gibt es HJ aus A sodass diese 2 Kreuz 2 Matrix A, B, C, D äquivalent zu G, H, I, J ist. Und H ist in dem von A und B erzeugten Ideal. Ja? Das heißt praktisch, dass H ein Vielfaches von G ist, weil das ist ja gleich das. H ist ein Vielfaches des größten gemeinsamen Teilers. Und I und J sind in dem von C und D erzeugten Ideal auch. C und D jetzt, nicht A und B. Gut. Das schaut jetzt sehr technisch aus und man kann sich fragen, was soll das? Aber es wird halt dann helfen, okay, dass man hier sozusagen links oben gerne den größten gemeinsamen Teiler hätte. Ich glaube, diese Idee kann man schon ein bisschen verstehen. Da will man ja immer was, was viele andere Elemente teilt. Und dass ich jetzt erstmal den größten gemeinsamen Teiler von A und B nehme, okay, ist vielleicht ein erster Schritt, dass ich den dann dahin bringen kann. Das ist vielleicht schon mal gar nicht schlecht. Warum man jetzt diese Zusatzinformation braucht, sieht man jetzt natürlich nicht. Und wo, man sieht auch nicht, worauf es rausläuft am Schluss. Aber es ist nur ein kleines Lemma, es kommen noch ein paar solche Lemmatas. Ohne Einschränkung sei G nicht das Nullelement, weil wenn G das Nullelement ist, dann müssen A und B ja auch 0 sein. Dann steht hier also schon 0, 0, okay. Dann kann ich für H ja einfach auch 0 nehmen. Für H kann ich dann 0 nehmen, okay. Und für I und J kann ich dann einfach C nehmen. Ich kann dann I gleich C nehmen und J gleich D. Ja, und für H nehme ich 0. Und G ist ja auch 0. Also dann tue ich einfach gar nichts. Also wenn G 0 ist, dann muss ich einfach gar nichts tun. Dann komme ich in 0 Schritten zu genau derselben Matrix und die erfüllt alle Bedingungen. Also ohne Einschränkung G nicht 0. Und schreibe G gleich SA plus TB mit S und T in A. Ja, nichts anderes, dass G so geschrieben werden kann, heißt ja einfach, dass G in dem von A und B erzeugten Ideal liegt. Andererseits liegt A und B liegen beide in dem von G erzeugten Ideal. Das heißt, ich kann A gleich A'G sowie B gleich B'G mit A'B' in A schreiben. Ich habe praktisch diese Idealgleichheit in Identitäten übersetzt mit irgendwelchen Hilfselementen. Ja. Diese Gleichheit habe ich jetzt voll ausgenutzt. Okay, gut. Aber was soll das jetzt? Naja, dann ist 1 gleich SA' plus TB'. Ja, weil Sie können ja für A hier das A'G einsetzen und für B hier das B'G. Und weil G ungleich 0 ist, deshalb wollte ich das, kann ich ja kürzen, weil ich im Integritätsring bin. Und dann komme ich zu dem da. 1 ist gleich SA' plus TB'. Und das ist SA' minus T mal minus B'. Und deshalb kann ich meine, ja, diese seltsame Spaltenoperation machen, die simultan zwei Spalten ersetzt. Nämlich ich ersetze simultan die erste und zweite Spalte. Die erste wird ersetzt durch SS1 plus TS2 und die zweite durch minus B'S1 plus A'S2. Das darf ich machen, weil S mal A' minus minus B' mal T gleich 1 ist. Ja, das war ja diese Bedingung, die man da immer hatte. Und was kommt denn dann raus? Dann kommt raus G, H, I, J. Erstmal, warum kommt da das G raus? Ja, ich ersetze ja die erste Spalte durch S mal die erste Spalte plus T mal die zweite Spalte. Das heißt, dieses Element wird S mal A plus T mal B. Das ist aber gerade G gewesen. Ja?
Ja, und hier, was kommt denn hierher? Hier kommt auf jeden Fall auch so eine Kombination aus A und B hin. Ja? Das heißt, dieses H ist irgendwas, aber das ist auf jeden Fall in dem von A und B erzeugten Ideal. Naja, und hier genauso, hier das C und das D, also das, was hier und hierher kommt, ist natürlich auch eine Kombination aus C und D, liegt in dem von C und D erzeugten Ideal. Also ich habe dann das da für gewisse. H, I, J in A. Das war eigentlich recht einfach, wenn man auf die Idee kommt, diese Kürzung durchzuführen. Ja, muss man natürlich schon die Idee haben. Und dann diese seltsame Spaltenoperation durchzuführen. Aber wir wissen, dass man diese seltsame Spaltenoperation im Falle, dass wir den Ring der ganzen Zahlen haben oder im Falle eines Polynomrings über einem Körper in einer Variablen, dass wir dann diese seltsamen Operationen nicht brauchen, weil wir schon wissen, dass wir die simulieren können durch die anderen nicht seltsamen Spaltenoperationen. Ja? Gut, genau, also das war diese Bemerkung 17.1.6, dass sich diese verallgemeinerte oder diese komische Spaltenoperation in vielen Fällen eben nicht braucht. Im Fall A gleich Z. Oder nee, es ist eine andere Bemerkung, also das wissen wir eh schon, aber es ist eine andere Bemerkung. Im Fall A gleich Z und A ein Polynomring über einem Körper in einer Variablen. A ein Körper. Kann man das G aus der Aussage, das ist ja ein größter gemeinsamer Teiler, kann man aus der Aussage, G aus der Aussage und ST A'B im Beweis explizit berechnen. Ja, wir haben ja gelernt, wie man in diesen Fällen ein GGT ausrechnet und wie man ihn als Kombination der Elemente, von denen eben ein GGT ist, darstellt. Das siehe Paragraph 16.3. Nehme G gleich GCD von AB. Man kann also dann GHIJ explizit berechnen. Ich kann sogar diese neue, diese komische Spaltenoperation, die kann ich ja dann durchführen. Schadet ja auch nichts. Kann es mit der komischen machen und kann dann diese GHIJ explizit berechnen. 17.1.7, Lemma. Sein A, B in A. Dann gibt es C und D in A mit A 0, 0 B, Schlange C 0, 0 D. Das wäre jetzt noch nicht so überraschend, aber wir haben, dass C ein GGT ist von A und B. Ja. Und das ist natürlich gut, das ist natürlich gut. Und C teilt D, das ist auch gut. Das ist sicherlich gut, sowas ist gut fürs mische Normalformen natürlich. So, Beweis. Wähle ein C in A mit AB gleich C, ja. Und das kann ich eben auch wieder berechnen, im Fall A gleich Z und A gleich K hat den GDX, könnte ich dieses C auch wieder berechnen natürlich. Das ist ein GGT von A und B. Dann gibt es nach 17.1.5 ein H in dem von A und B erzeugten Ideal.
Ja genau, jetzt wende ich 17.1.5 an, jetzt wende ich dieses Lemma an und es gibt dieses H und ein und okay, jetzt kann ich hier nicht lesen, weil der Kopierer das weggeschluckt hat und ein C und I, und ein H und IJ und I und J aus dem von B erzeugten Ideal. Das ist genau wie da oben, da, das I und J waren in dem von der zweiten Zeile erzeugten Ideal oder von den Einträgen der zweiten Zeile. An der zweiten Zeile steht hier 0 und B. Die 0 kann ich natürlich hier vergessen. Gut, mit A00B ist äquivalent zu AB0B. Moment. Also dieser erste Schritt ist klar. Ich tue einfach die zweite Zeile zur ersten addieren und dann wende ich jetzt erst Lemma 17.1.5 an. Jetzt wende ich erst Lemma 17.1.5 an und kann dann hier ein GGT von A und B hier platzieren. Und hier steht halt dann, das H ist in dem von A und B erzeugten Ideal. Genau, also habe ich dann hier Schlange C, H, I, J. Weil H in dem von A und B erzeugten Ideal ist, was aber das von C erzeugte ist, kann ich ja jetzt hier ein Vielfaches der ersten Spalte zur zweiten addieren, sodass ich hier die 0 kriege. Also C, H, J ist äquivalent zu C, 0, I. Und hier kommt ein neues D, aber das neue D ist natürlich auch, das ist ja das J plus ein Vielfaches von I. Das heißt, das D ist immer noch aus dem von I und J erzeugten Ideal, aber das von I und J erzeugte Ideal war Teilmenge von dem von B erzeugten Ideal und das war Teilmenge von dem von C erzeugten Ideal, weil C ja ein Teiler von D war hier. Das ist ja das B, nicht das D. Also einfach das B ist ein Vielfaches von C halt. Ja? B ist ja in dem von C erzeugten Ideal, genau. Okay, und das heißt, dieses D ist ein Vielfaches von C, dieses D da unten ist ein Vielfaches von C, das D habe ich ja, das will ich ja hier, ich behaupte ja die Existenz von C und D, gut, und das Einzige, was noch nicht passt, ist, dass das I vielleicht noch nicht 0 ist, sonst wäre ich eh schon fertig. Ja, genau. Gut. Aber das I, schauen wir uns mal das I an. Das I ist aber ein Vielfaches von B und das B ist ein Vielfaches von C. Und deshalb kann ich natürlich einfach ein Vielfaches der ersten Zeile hier nochmal addieren, sodass ich hier die 0 kriege. Und das verändert das D hier nicht mehr. Also dann habe ich hier C0ID äquivalent zu C00D. Und jetzt bin ich fertig. Gut. Lemma 17.1.5. Das hatte ich ja gerade verwendet und ich glaube tatsächlich, dass ich Lemma 17.1.5 in Zukunft nicht mehr brauche, aber wir brauchen später eine Variante davon.
17,1,8. Emma. Sein A, B, G in A. Mit das von A und B erzeugte Ideal ist das von G erzeugte. Das heißt, G ist ein GGT von A und B. Dann gibt es ein H in A. So dass, und jetzt habe ich, schaue ich noch eine kleinere Matrix an, einfach eine 1-Kreuz-2-Matrix. Diese 1-Kreuz-2-Matrix ist Zeilen-Spalten-Äquivalent zu dieser. Und diese 2-Kreuz-1-Matrix ist Zeilen-Spalten-Äquivalent zu dieser. Beweis: AB Schlange GH. Durch Inspektion des Beweises von 17,1,5. Ja, weil dort habe ich ja irgendwie, da hatte ich noch eine zweite Zeile. Okay, ich habe diese zweite Zeile gehabt, aber ich habe ja nur Spaltenoperationen gemacht. Das heißt, wenn ich die zweite Zeile nicht habe, dann kann ich es ja genauso machen, dann habe ich halt unten dieses I und J nicht mehr. Ich habe die zweite Zeile ja nicht wirklich gebraucht. Ich habe die halt nur so mitgeschleppt. Genau. Und dann, weil ich nur Spaltenoperationen gemacht habe, kriege ich dann eben, ja, das, was da noch steht, ist, dass das H in dem von A und B erzeugten Ideal ist. Das hätte ich hier jetzt auch nochmal behaupten können, habe ich jetzt aber gar nicht gebraucht. Das H ist in dem von A und B erzeugten Ideal, das habe ich gar nicht gebraucht. Ja. Jedenfalls kriege ich das hin, weil ich da oben keine Zeilenoperationen verwendet habe. Naja, und hier kriege ich natürlich genauso hin, dann mache ich halt alles mit Zeilen, was ich, dann mache ich es halt mit den Zeilen statt den Spalten, ist ja klar. Da habe ich ja dieselben Operationen. Also da dort nur eine Spaltenoperation durchgeführt wird, wichtig ist die Betonung auf Spalten, ja, und das andere mache ich halt mit der entsprechenden Zeilenoperation genauso, ist ja egal. Gut, nächstes Lemma, 17,1,9. Sein M und N in N, also wirklich natürliche Zahlen, also Größe gleich 1 auch, und M eine M-Kreuz-N-Matrix. Dann gibt es ein A in A. So dass M äquivalent ist zu dieser Form A 0000 A 0000. Also in der ersten Zeile und Spalte stehen nur das A und zwar links oben. Und sonst lauter Nullen nur. Und sonst steht irgendwas. Das heißt, ich kann einfach M überführen in eine Matrix, wo links oben A steht und sonst nichts in der ersten Zeile und Spalte. Also sonst nur Nullen. Sonst nur Nullen. Beweis, das ist sicherlich auch eine gute Sache. Beweis, bezeichne G die Menge der Matrizen N aus A hoch M Kreuz N, deren linker oberer Eintrag alle Einträge
der ersten Zeile und ersten Spalte. Von n teilt. Ja. Und wenn ich so eine Matrix habe, dann habe ich zwar noch nicht die Nullen vielleicht, aber hier in der ersten Zeile und ersten Spalte, ja, aber wenn hier schon dieser Eintrag alle anderen teilt, hier und hier, dann ist, glaube ich, die Nullen produzieren kann. Ja. Einfach durch Addieren von Vielfachen der ersten Zeile und Spalte zu den anderen Zeilen und Spalten. Gut, also es reicht, so eine Matrix zu finden. Es reicht, ein n in g zu finden, was zu m äquivalent ist natürlich. Ja. Dann bin ich fertig. Dann weiß ich, wie ich das fertig machen kann. Gut. So, jetzt kommt eine Behauptung. Eine Hilfsbehauptung. Wenn ich ein M' habe, auch wieder eine M Kreuz N Matrix, aber nicht, also G, warum heißt es G? G steht für gut. Das sind die guten Matrizen, okay? Und jetzt M' soll nicht gut sein. M' ist eine ungute Matrix. Mit linkem oberen Eintrag A' so gibt es, also das Problem, der linke obere Eintrag erfüllt nicht diese schöne Bedingung, dass er alle anderen Einträge in der ersten Zeile und Spalte teilt. Dann kann ich es ein bisschen besser machen, ist die Aussage. So gibt es ein M' aus A hoch M Kreuz N mit linkem oberen Eintrag A', der hat das M äquivalent zu M' zu M' äquivalent ist und das von A' erzeugte Ideal echt enthalten ist in dem von A' erzeugten Ideal. Warum ist es dann ein bisschen besser geworden? Naja, weil A' ist ein Vielfaches von A', das heißt A' ist ein Teiler von A', ist aber praktisch ist ein echter Teiler sozusagen, ja, also die umgekehrte Teilerrelation gilt nicht. Und dann ist sie eben besser geworden, dann habe ich mehr Chancen zumindest, dass das A' jetzt auch alle anderen Elemente teilt. Das heißt natürlich noch nicht, dass es das tut, aber ich habe mehr Chancen drauf. Ja? Das soll natürlich wie immer echte Teilmenge bei mir heißen. Gut, Begründung von dieser Behauptung. Also M' sei eine ungute Matrix, etwa. Ja gut, also da, okay, also ich meine, da muss ja links oben dieses A' stehen und dann muss es ja mindestens noch außer der ersten Zeile noch eine andere geben oder eine andere Spalte. Also irgendwie eine andere Zeile oder Spalte außer der ersten muss noch da sein, sonst wäre ja alles gut. Sagen wir mal, es ist noch eine erste Spalte da. Das ist natürlich wirklich eine Fallunterscheidung, aber der andere Fall geht ja ganz analog. Ja? Sagen wir, ich habe noch eine andere Spalte und dann gibt es in dieser andere und hier gibt es irgendwo ein Element, was das A' nicht teilt. In der ersten Zeile gibt es irgendwo ein Element, was das A' nicht teilt und dann kann ich ja gleich sagen, dann kann ich ja die Spalten vertauschen, sodass dieses böse Element, B steht für böse, dass das hier gleich in der zweiten Spalte auftaucht. Ja, ja, weil diese Spaltenvertauschung, die kann ich ja dann, ja, das ändert ja nichts an der Aussage, ob ich die zweite mit der siebten Spalte vertausche oder nicht. Ja, das ändert an der Aussage nichts.
Okay, dann sagen wir mal, das ist wirklich hier. Da ist das böse B-Strich. Und darunter steht vielleicht irgendwas. Das sind die ersten beiden Spalten. Und dann kommen die restlichen Spalten. Und da steht überall irgendwas. Und das A-Strich teilt nicht das B-Strich. Okay. So, dann wähle ich den GGT oder einen GGT A-Strich-Strich von A-Strich und B-Strich. Ja? Und nach 17.1.8 gibt es dann ein H in A und M' gleich A'H, die ersten beiden Spalten, die erste Zeile. Jetzt habe ich die ganze Matrix, so dass M' äquivalent zu M' ist. Ja? Da werden Sie sagen, vielleicht, ja gut, aber da war ja nur eine Zeile. Diese Matrix hatte nur eine Zeile hier, ja. Okay, und außerdem hatte sie nur zwei Spalten, ja. Aber das macht ja nichts. Sie lassen halt die anderen Zeilen in Ruhe, ja. Beziehungsweise bei den Spaltenoperationen machen sie mit den anderen Zeilen halt gar nichts. Und bei den Spaltenoperationen, mit den Zeilen- und Spaltenoperationen, die betreffen hier immer nur die erste Zeile und die ersten beiden Spalten. Und ich mache hier halt die entsprechenden Operationen. Und dann wird halt hier vielleicht, wenn ich Spaltenoperationen hier mache, dann wird hier vielleicht was geändert. Ja, hier. Und bei den Zeilenoperationen, falls ich die überhaupt mache, die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Aber ja, falls ich wirklich welche machen würde, aus Jux und Tollerei, dann würde sich hier vielleicht was ändern, ja. Gut. Und hier würde sich sowieso gar nichts ändern, ja. Aber egal, ist mir eh egal, was hier steht. Ich mache hier einfach die entsprechenden Zeilen- und Spaltenoperationen, komme dann auf jeden Fall hier zu A'H, wobei hier dieser GGT steht. Und ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Es gilt nämlich dann, also mit dieser Hilfsbehauptung sind wir fertig. Es gilt, dass das von A' erzeugte Ideal-Timinge von dem von A' erzeugten ist. Das steht ja sogar hier. Aber es ist nicht gleich. Aber es ist eben nicht gleich. Denn sonst wäre B' in dem von A' erzeugten Ideal. Ja, weil B' ist in dem von A' erzeugten, ja, das ist auf jeden Fall. Und das wäre aber das von A' erzeugte. Und daher wäre natürlich A' ein Teiler von B'. Im Widerspruch zur Voraussetzung. Das heißt, hier sind wir mit unserer Begründung am Ende. Okay. Und jetzt können wir das durchziehen. Jetzt ist nur die Frage, wir haben jetzt gesagt, die Situation wird irgendwie besser, ja, in irgendeinem Sinne schon, aber wird das irgendwann dann wirklich so gut, dass wir fertig sind? Da muss man nochmal überlegen. Okay, und das machen wir jetzt. Also, wir fangen an mit M1 gleich G. M1 gleich M, die Ausgangsmatrix. Wenn die schon gut ist, Dann sind wir fertig. Wenn die nicht gut ist, dann gibt es M2, die zweite Matrix mit M1, Schlange M2 und A1 echte, das von A1 erzeugte Ideal echt, in dem von A2 erzeugten Ideal enthalten. Und hier soll AI bezeichnen den linken oberen Eintrag von MI immer. Den linken oberen Eintrag von MI. Ja, wenn dann M2 gut ist, dann setzen wir N gleich M2. Ja, und M2 ist ja auch zu M1 äquivalent. Gut. Ist aber M2 nicht gut, dann machen wir genauso weiter. Dann finden wir M3 mit M2 äquivalent zu M3 und natürlich M2 war ja zu M1 äquivalent und das von A2 erzeugte Ideal ist echt enthalten in dem von A3 erzeugten Ideal. Das ist wieder der linke obere Eintrag. Und das war ja echt enthalten in dem von A1 oder das von A1 erzeugte war ja echt enthalten in dem von A2 erzeugten und so weiter. Da A ein Hauptidealring ist und damit faktoriell, gilt die Teilerkettenbedingung. Aus 16.4.18. Das heißt, die so weitergeführte Konstruktion muss sie irgendwann abbrechen. Es kann nicht sein, dass das unendlich lang so weitergeht. Andernfalls habe ich, dass ich hier immer eine echte Obermenge habe und es geht immer so weiter. Und das kann nicht sein, weil jede solche Kette muss irgendwann stationär werden. Jede solche aufsteigende Kette von Hauptidealen muss stationär werden. Das war die Teilerkettenbedingung. Das heißt, wir finden M1 bis MK in A hoch M Kreuz N mit M gleich M1, Schlange M2, Schlange M3 und so weiter, Schlange bla 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 bis Schlange MK und MK ist gut. Das nennen wir dann N. Okay. Ja. Müssen wir leider aufhören hier an der Stelle. Das ist sehr schade. Okay, gut, dann hören wir schon auf. Und es war wahrscheinlich die kürzeste Vorlesung aller Zeiten bei mir. Und sehen wir uns wieder am Freitag.